Eine Gruppe Siebenjähriger wurde die Frage gestellt, wie stellst du dir eigentlich den Himmel vor? Und die drei besten Antworten, nein, ich weiß nicht, ob sie besten sind, aber drei Antworten will ich euch vorlesen. Albert sagt Folgendes. Der Himmel ist irgendwo in den Wolken. Von dort aus kannst du jede Zirkusvorstellung umsonst sehen. Allerdings nur, wenn du Gott vorher um Erlaubnis gefragt hast. David sieht das anders. Er antwortete nämlich so: Der Himmel ist ziemlich groß und voller Menschen, die Harfe spielen. Leider kann ich keine Harfe spielen. Vermutlich muss ich endlich lernen, wie man das dumme Ding benutzt. Tommy hat noch eine ganz andere Meinung. Ich weiß genau, wie es im Himmel ist, aber ich will nicht dorthin. Viel lieber möchte ich nach Dortmund ins Stadion. Kinder antworten so, wie sie immer sind. Offen, ehrlich und humorvoll. Aber jetzt mal unter uns gefragt, wie stellst du dir eigentlich den Himmel vor? Wenn ich die Frage stelle oder einfach höre, wie Menschen, wie Christen darüber reden, dann stelle ich fest, oft ist das, mal ganz ehrlich, eine ziemlich langweilige, sterile und hoffnungslose Vorstellung. Also das klingt dann ungefähr so. Der Himmel ist irgendwo ein Ort in den Wolken und da fliegen Engel rum und da gibt es Straßen aus Gold und dann gibt es Perlentore und dann im Hintergrund hörst du Orgel und Hafenmusik und du bist halt da und ja, zählst Wolken oder wartest auf irgendwas. Und ich höre das und denke, ehrlich jetzt? Also wie Entschuldigung, wenn ich das mal so formuliere, wie langweilig und hoffnungslos ist das denn? Und mal ganz ehrlich gesagt, wie soll dir diese Vorstellung helfen, im Hier und Jetzt mit Jesus zu leben, wenn das die Hoffnung ist, die Zukunft ist, worauf wir hinleben? Wisst ihr, das Problem ist, diese Vorstellung entspricht nicht dem, wie die Bibel den Himmel, die neue Erde und den neuen Himmel schildert. Wir überlesen da oft ganz wichtige Texte und die Offenbarung ist eines der Bücher, was uns die Augen öffnen will, wie es im Himmel eigentlich sein wird. Und wisst ihr, heute ist der dritte Advent. Wann, wenn nicht jetzt, lasst uns mal ein paar Minuten drüber nachdenken, wie schildert uns die Bibel eigentlich den Himmel? Das beginnt nämlich damit, dass die Bibel und die Offenbarung besonders deutlich macht, der Himmel ist ein Himmel auf Erden. Wenn du die Bibel liest, dann fällt auf, die Bibel spricht weniger davon, dass wir in den Himmel gehen, wo auch immer der Himmel ist, sondern vielmehr davon, dass der Himmel zu uns kommt. Wir springen mal ins Buch der Offenbarung und ich lese euch mal zwei Verse, die das am deutlichsten machen. Offenbarung 21, Vers 1 und 2. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und weil das so wichtig ist, sagt Johannes das Gleiche in Vers 10 nochmal. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Das Auffallende hier ist doch Folgendes. Der Himmel, das neue Jerusalem, und das ist hier der neue Himmel und die neue Erde, das kommt aus dem Himmel herab auf die Erde. Jetzt sollte das dich ja nicht überraschen. Ich weiß nicht, wie oft du das Vaterunser betest. Ich hoffe häufiger. Aber was beten wir denn dort? Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn jetzt hier bewusst die Formulierung so ist, einen neuen Himmel und eine neue Erde, ja, dann kennt ihr das vom ersten Vers der Bibel. Im Anfang schuf Gott was? Himmel und Erde. Also hier wird eine Schöpfung 2.0 beschrieben und die Aussage ist die, die biblische Geschichte dreht sich weniger, nicht in erster Linie darum, dass du und ich irgendwann in den Himmel kommen. Das ist schon auch ein Element und ein Motiv. Aber die Hauptgeschichte dreht sich darum, dass der Himmel und die Erde wieder zusammenkommen. So wie es ganz am Anfang war. Jetzt ist ein was wichtig bei der Sache, ihr Lieben. Dieser neue Himmel und die neue Erde ist ein erneuerter Himmel und eine erneuerte Erde. Ich höre ganz häufig ungefähr folgende Vorstellung. Also, wenn Christus wiederkommt, dann wird dieser Himmel und diese Erde verschwinden. Er wird sich in Luft auflösen und dann schafft Gott irgendwas komplett Neues. Das ist aber nicht das, was die Bibel sagt, ihr Lieben. Sondern in der Bibel, wenn es um den neuen Himmel und die neue Erde geht, dann ist da immer im Hintergrund, Gott erneuert diesen Himmel und diese Erde. Jetzt gibt es einen Text, der meistens genannt wird als Gegenargument. Vielleicht kennt ihr den, in 2. Petrus 3, Vers 10. Da lesen wir Folgendes. Der Tag des Herrn aber wird kommen wie ein Dieb, dann wird der Himmel verschwinden mit großem Getöse. Die Elemente des Alls werden sich in Hitze auflösen und die Erde, die Werke, die auf ihr vollbracht wurden, werden zutage kommen. Wenn du ein bisschen aufpasst jetzt am Sonntagmorgen, fragst du dich, wie passt das denn jetzt mit dem neuen Jerusalem, was auf die Erde kommt, zusammen? Lasst uns mal genau überlegen, was hier steht und was hier nicht steht. Wenn Gott die Welt richtet, also wenn es hier heißt, die Elemente und die Erde wird sich auflösen, dann meint das, Gott zerstört nicht die Welt vollkommen und löst sie in irgendetwas auf, dass es ins Nicht-Existente geht, sondern das, was Gott ursprünglich als sehr gut geschaffen hatte, Schöpfungsbericht, das erneuert Gott, das macht er vollkommen neu. Das macht Gott in der Bibel immer so. Das beste Beispiel ist die Sintflut. Wenn du die Sintflutgeschichte liest, dann liest du in Genesis 9, Vers 11 genau das Gleiche. Gott vernichtet die Erde. Klingt genauso wie hier im 2. Petrusbrief. Wer die Geschichte kennt, ihr wisst, dass Gott die Erde vernichtet hat, ja. Und er hat alle Bosheit auf der Erde ausgelöscht, ja. Aber die Menschen lebten hinterher immer noch auf dieser Erde. Bei der Erlösung ist es das Gleiche. Wenn Gott dich und mich errettet, dann schafft er nicht einen anderen Stephanus. Er könnte ja sagen, okay, ich erneuere dich, ich lasse dein altes Leben sterben und jetzt kommt etwas, was nichts mit dir zu tun hat. Aber so ist das nicht. Oder habt ihr mal über unseren Auferstehungskörper nachgedacht? Also unser alter Mensch, unser alter Körper stirbt und gleichzeitig ist er die Grundlage für den neuen Menschen. Als Jesus den Jüngern begegnet, erkennen sie ihn. Das ist immer noch dieser Jesus. Der Punkt, vielleicht fragst du dich, was will der Typ da vorne eigentlich? Der Punkt ist der. Zwischen unserem jetzigen Himmel und der jetzigen Erde und dem neuen Himmel und der neuen Erde gibt es eine ganz starke Kontinuität, eine ganz große Verbindung. Und ihr Lieben, das ist so wichtig für unsere Vorstellung vom Himmel. Ich habe mal versucht, das in einer Tabelle darzustellen. Auf der einen Seite, was wir über den Himmel annehmen, auf der anderen Seite, was die Bibel über den Himmel sagt. Und guckt mal, häufig haben wir so eine Vorstellung, der Himmel ist eine Nicht-Erde, also irgendetwas, was nicht so ist wie hier. Und die Bibel sagt, nein, es ist eine neue Erde. Häufig denken wir, im Himmel ist es irgendwie unbekannt, fremd und unirdisch. Und die Bibel schildert den neuen Himmel und die neue Erde als vertraut, als bekannt, als irdisch. Wir denken oft zumindest implizit, irgendwie sind wir Geistwesen im Himmel. Wenn du den Auferstehungskörper von Jesus anschaust, merkst du, da gibt es einen großen Unterschied. Und trotzdem ist er berührbar. Thomas kann seine Hände in die Hände von Jesus legen. Es ist ein Körper. Wir denken oft, der Himmel ist zeit- und raumlos. Und dann liest du in Offenbarung 22 von Jahreszeiten. Du liest von Tageszeiten. Da gibt es Raum und da gibt es Zeit. Ich begegne immer wieder der Vorstellung, wenn wir im Himmel kommen, wissen wir sofort alles. Wo genau sagt die Bibel das? im Himmel gibt es genauso noch Lernen, genauso noch Entwicklung, genauso noch Wachsen. Manchmal haben wir die Vorstellung, Himmel ist Urlaub, keine Arbeit. Nee, im Himmel wird es Arbeit geben, aber ohne Mühsal, ohne das Ganze, was es so schwierig macht. Wir denken manchmal, im Himmel sind wir wunschlos und haben keine Sehnsüchte. Die Bibel beschreibt das eher, der Himmel und Christus erfüllt uns permanent unsere tiefsten Sehnsüchte. Und ihr seht, statisch, dynamisch, langweilig und faszinierend. Ich will das nicht in die Länge ziehen, aber ihr Lieben, die Offenbarung möchte uns die Augen dafür öffnen, dass der Himmel so ähnlich wie die Erde ist. Nur perfekt, nur ohne Sünde, nur ohne Leid und nur ohne Tod. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Dieser neue Himmel und die neue Erde, das ist die Erfüllung von Gottes größtem Versprechen. Seit Adam und Eva arbeitet Gott daran, dass die Schöpfung, die gut war, da gab es Shalom, also Frieden zu Gott, zwischen den Menschen und auch zur Welt, dass dieser Frieden wiederhergestellt wird. Und wenn du die Bibel liest, wir Theologen nennen das die Bundesformel. Dann gibt es eine Formulierung, die immer und immer wieder auftaucht. Ich lese euch mal nur 4 Stellen und es ist spannend, wie parallel das ist. Guckt mal, Levitikus 26, also 3. Mose 26, Vers 12. Und ich, sagt Gott, werde in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Jeremia 31 spricht vom neuen Bund. Dort lesen wir, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Paulus im 2. Korintherbrief. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und dann in Offenbarung 21, Vers 3, siehe da die Wohnung Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Die ganze Bibel durchzieht dieses Versprechen. Erstens, ich werde euer Gott sein. Zweitens, ihr werdet mein Volk sein. Und drittens, ich werde mitten unter euch sein. Und wenn du die Bibel von Anfang bis Ende liest, zieht sich das immer und immer weiter durch. Bei der Berufung von Abraham, bei der Erlösung aus Ägypten und dem Auszug, bei der Installation der Stiftshütte, wo Gott schon unter dem Volk wohnt, im Tempel, wo Gott im Allerheiligen ist, mit dem Kommen von Jesus, wo Gott in Person auf diese Erde kommt und irgendwann in Vollendung, so wie wir das hier im neuen Jerusalem lesen. Der Punkt ist der, das durchzieht die ganze Bibel und dieses, der Himmel auf Erden, ist das größte Versprechen, was Gott uns gibt. Spannend ist nämlich, wenn man die Offenbarung, die letzten 2 Kapitel liest, wie viele bewusste Anspielungen es an den Schöpfungsbericht gibt. Jetzt könnte ich euch das alles im Detail mit Texten belegen. Ich will es mit einer Grafik tun. Guckt euch mal folgende Grafik an. Das beeindruckt dich jetzt erstmal nicht, verstehe ich. Lass es mich erklären, was es ist. Da hat sich jemand hingesetzt und er hat alle, in seinem Fall hat er so gezählt, 63.779 Textbezüge innerhalb der Bibel grafisch dargestellt. Also wann immer sich ein Text auf einen anderen Text bezieht, durch ein Zitat, durch eine Anspielung, durch ein Motiv, durch ein Muster, hat er hier das grafisch dargestellt. Das Bild ist im Original 113 Megabyte groß, weil es unglaublich viele Anspielungen gibt. Ich feiere das Bild, du vielleicht nicht, aber lass mich wenigstens erklären, warum ich es feiere. Weil es zeigt, die Bibel ist eine zusammenhängende Geschichte. Eine Geschichte, die kannst du nicht trennen. Und beachtet den großen Bogen. Das Ende der Bibel knüpft ganz bewusst und betont an den Anfang an. Warum? Weil der Himmel nicht irgendetwas geistig nicht zu fassendes ist. Es ist der Himmel auf Erden. Es ist eine erneuerte Schöpfung. Es ist die Erfüllung von Gottes größtem Versprechen. Die Frage heute Morgen ist doch die: Kann es sein, dass du dich so wenig auf den Himmel freust? Dass du so selten drüber nachdenkst? Dass du nicht wirklich hoffnungsvoll bist, wenn du an den Himmel denkst? Weil du irgendwie eine verkorkste, vergeistlichte, rein geistige Vorstellung vom Himmel hast. Dass du den Eindruck hast, eigentlich finde ich es nett hier auf der Erde, also ich würde lieber nach Dortmund ins Stadion gehen. Aber ich weiß schon, wie es im Himmel sein wird. Wisst ihr, wenn meine Kids mich fragen, wird es im Himmel Lego geben? Dann sage ich natürlich. Wenn eine bestimmte Person unter uns fragen würde, Stephanus, gibt es im Himmel eigentlich auch Vespas und kann ich damit fahren und daran schrauben, würde ich sagen, klar gibt es das. Wenn ich fragen würde, gibt es im Himmel eigentlich noch Bücher und darf ich auch noch welche schreiben und kann ich auch noch lernen? Na klar. Warum? Weil unsere Erde und unser Leben hier ein Vorschatten ist auf den erneuerten Himmel und die erneuerte Erde. Aber die wird perfekt sein. Die wird vollkommen sein. Ich glaube, dass das extrem wichtig für unser geistliches Leben ist. Jede Sehnsucht in deinem Leben, jedes Hobby, jede Beziehung, die gut funktioniert, ist ein Vorschatten auf das, was kommt. Die Neuschöpfung ist der Himmel auf Erden. Eigentlich könnte man jetzt einen Punkt hier machen. Aber Johannes ist das so wichtig, dass er noch drei Dinge betont, was das konkret meint. Er sagt nämlich, im neuen Himmel und der neuen Erde lebt eine vollkommene Menschheit an einem perfekten Ort in der vollendeten Gegenwart Gottes. Im neuen Himmel und der neuen Erde lebt eine vollkommene Menschheit an einem perfekten Ort in der vollendeten Gegenwart Gottes. Und vielleicht fangen wir mal mit dem perfekten Ort an. Ich habe meine Kindheit in einem Haus verbracht, das die Adresse am Markt 3 in Falkenstein im Vogtland hat. Dort bin ich aufgewachsen. Da habe ich meine Kindheit erlebt. Meine komplette Schullaufbahn hängt mit diesem Haus zusammen. Dort habe ich Kirche kennengelernt. Dort bin ich in Gemeinde überhaupt hineingewachsen. Und am Markt 3 in Falkenstein ist für mich, dort lerne ich das Leben überhaupt kennen. Danach sind wir, Tabea und ich, ins kleine Holz 14 in Lese gezogen. Das war unsere erste gemeinsame Wohnung. Da haben wir unser erstes Kind bekommen. Das war die Bibelschulzeit. Das war, wo wir selbstständig als Familie, eine Familie, eigenständig geworden sind. Dann sind wir in die Gartenstraße 27 in Polheim bei Gießen gezogen. Das waren meine Studienjahre. Unser zweites und drittes Kind wurde geboren. Wir sind gewachsen als Familie. Ich habe eine ganz neue Weite kennengelernt. Und das ist irgendwo das Blicken über den Tellerrand, das Erwachsenwerden, das verbinde ich immer mit der Gartenstraße 27 in Polheim. Was deutlich wird, je älter ich werde, ist Folgendes. Orte haben eine hohe Bedeutung für unser Leben. Und wir verbinden mit bestimmten Orten immer auch bestimmte Dinge. Und wisst ihr, was das richtig Gute ist? Gott macht das auch. Für Gott sind Orte wichtig. Gott lebt die Beziehung mit dir und mit mir nicht in einer geistigen Dimension völlig ortslos. Jetzt überlegt mal. Am Anfang schuf Gott Materie, einen Ort, Himmel und Erde. Er verspricht dem Volk Israel ein verheißenes Land. Er baut ein Gebäude, den Tempel, vorher die Stiftshütte, und sagt, dort werde ich wohnen. Oder wenn du die letzten Kapitel deiner Bibel liest, es ist ja spannend, der Himmel wird als Garten beschrieben und als Stadt. Da geht es um Bäume, da geht es um Früchte, da geht es um Jahreszeiten, da geht es um all diese botanischen Dinge und gleichzeitig um Grundsteine, Stadtmauern, Stadttore, Straßen. Ich frage mich, warum macht die Bibel das? Weil der Himmel ein Ort ist, wo ein echter Mensch mit einem echten Körper an einem echten Ort lebt. Und wenn ich von dem Himmel als Ort rede, dann ist das die Schönheit, die nicht zu toppen ist. Denk an die Schweizer Alpen. Denk an die Inseln von Hawaii. Denk an die botanischen Gärten. Denk an den Grand Canyon. Was auch immer. Wir hatten als Familie das Vorrecht, letztes Jahr in Norddänemark Urlaub machen zu dürfen. Ich habe noch nie einen schöneren Flecken Erde gesehen als Norddänemark. Eine Landschaft schöner als die andere, voller Vielfalt. Wenn du an den Strand heute gehst, denkst du, der ist noch besser als der Strand gestern. Das ist natürlich immer subjektiv, ne? Aber für uns der schönste Ort, den wir dort gesehen haben, war der Strand in Slette. Guck mal, das Bild haben wir gemacht mit einem simplen iPhone und ein Bild fängt das ja nie ein. Aber dann stehst du dort und das Herz fängt an zu schlagen. Und es läuft dir kalt den Rücken runter und vielleicht kommen dir sogar Tränen, weil du das anguckst und denkst, was für eine wunderschöne Schöpfung. Jeder Ort, der bei dir das auslöst, Schönheit in dieser Welt, wenn du ein Empfinden für sowas hast, ich verspreche dir eins, der neue Himmel und die neue Erde, du wirst dich hinsetzen müssen. Es wird dich umhauen. Du wirst stehen und aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Der russische Religionsphilosoph Nikolai Berdjajew hat das mal so ausgedrückt. Alle Schönheit dieser Welt ist entweder eine Erinnerung an das Paradies oder eine Vorausschau auf die zukünftige Welt. Und die zukünftige Welt ist nicht nur einfach ein Ort, es ist der perfekte Ort. Das fällt schon auf, die biblischen Autoren, denen fehlen die Worte, um das positiv zu beschreiben. Alles, was sie tun, ist, sie können sagen, was es nicht gibt. Und ihr kennt diese Texte, vor allem Offenbarung 7 und Offenbarung 21. Und wenn ihr mal nur guckt auf das, was ich farbig markiert habe, dieser Ort ist ohne Dunkelheit, ohne Durst, ohne Fluch, ohne Krankheit, ohne Leid, ohne Geschrei, ohne Sünde und Gefallenheit und ohne Tod. Die Offenbarung möchte uns die Augen dafür öffnen, dass der Himmel der perfekte Ort ist, der alles andere übersteigt. Wenn wir das ernst nehmen, tun sich zwei Fragen auf. Erstens, ist Schönheit und sind Orte Teil deiner Spiritualität, deiner Frömmigkeit, deines Glaubenslebens? Also wenn du in dieser Welt in Slette am Strand stehst, hat das was mit deinem Glauben zu tun? Oder spaltest du das ab und sagst, ja gut, das ist halt die Welt. Aber es hat nichts mit deiner Frömmigkeit zu tun. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist die, ist Schönheit in der Welt etwas, was eine Sehnsucht nach der neuen Welt auslöst? Sind Orte in dieser Welt, die du genießt, etwas, wo du sagst, das weist mich nach vorn auf den perfekten Ort, der kommen wird? Die zweite Frage, und das muss ich an dieser Stelle tatsächlich mal betonen. Wenn die neue Welt die wiederhergestellte alte Welt und alte Erde ist, dann müssen wir schon mal die Frage stellen, wie gehen wir eigentlich mit unserer Erde um? Was machen wir mit den Ressourcen auf unserer Welt? Wie schützen wir die Umwelt? Wie sorgen wir für den Ort, auf dem wir eine Ewigkeit verbringen werden? Jetzt, bevor dir das Klappmesser in der Tasche aufspringt, das ist keine grüne Politik, das ist biblische Botschaft. Der Mensch ist dazu bestimmt, die Erde zu bebauen und zu bewahren und die Herrlichkeit Gottes auszubreiten. Vielleicht merkt ihr, deine Sicht vom Himmel hat eine Auswirkung. Wenn du davon ausgehst, Gott macht einen Cut und es gibt was komplett Neues. Ja komm, dann lass uns warten, dass Gott wiederkommt und mit dieser Erde, was passiert, spielt keine Rolle. Aber wenn das nicht so ist, übrigens, wie mit deinem Körper es auch nicht so ist, dann sollten wir uns diese Frage ab und zu mal stellen. Der Himmel ist der perfekte Ort. Der Himmel ist aber nicht nur der perfekte Ort, er ist auch der Ort, wo eine vollkommene Menschheit lebt. Die Offenbarung beantwortet drei Fragen im Blick auf diese Menschheit. Zum einen, woher kommen die Menschen eigentlich? Die erlöste Menschheit, und da sind wir schon mal drüber gestolpert, als wir über das Volk Gottes nachgedacht haben. Aber die Offenbarung betont vor allem eine Sache, nämlich den internationalen Charakter. Offenbarung 5, Vers 9. Denn du bist geschlachtet worden und hast erkauft mit deinem Blut für Gott Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache, aus jedem Volk und jeder Nation. Und ganz ähnlich in 7, Vers 9. Und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus jedem Volk, aus allen Stämmen, allen Nationen und Sprachen. Und wenn ich mir angucke, wie wir so mit verschiedenen Völkern und Nationalitäten auf der Erde umgehen, frage ich mich, das funktioniert nie. Wie soll das gehen, dass die ganze Vielfalt dieser Erde harmonisch im Himmel miteinander unterwegs ist? Und deswegen betont die Offenbarung ein zweites. Johannes spricht nämlich mehrfach von der Heilung und der Versöhnung der Nationen. Die zwei deutlichsten Stellen sind Offenbarung 21 und 22. Guckt mal, Vers 24 bis 26 in Offenbarung 21 lesen wir Folgendes. Und die Nationen werden in ihrem Licht, also im Licht von Gott und dem Lamm, wandeln. Und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen, denn Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Also die Aussage ist die, in das neue Jerusalem, in das Licht Gottes, in diesen heiligen Bereich, kommt die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen. Und man fragt sich, normalerweise stehen die Nationen immer für das Gottlose in der Bibel. Wie kann das eigentlich passieren? Und deswegen ist Offenbarung 22, Vers 2 die Antwort darauf. Dort wird von den Bäumen des Lebens geredet. Und dann lesen wir, jeden Monat spenden sie ihre Früchte und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Im neuen Himmel und der neuen Erde wird es eine Menschheit geben, die so bunt wie nur irgendwas ist. Aus allen Stämmen, Völkern und Nationen. Aber es werden geheilte Nationen sein. Es wird Frieden sein. Es wird kein Streit sein. Es wird kein Hass sein. Es wird kein Krieg sein. Sondern ein geheiltes Miteinander. Die Offenbarung gibt zweitens die Antwort darauf, was zeichnet denn diese erlöste Menschheit aus? Das kann ich kurz machen, weil die Antwort habe ich schon in die Frage gestellt. Es ist eine erlöste Menschheit. Die Offenbarung beschreibt uns Menschen im neuen Himmel und der neuen Erde als erlöst, gerecht, rein, wahrhaftig, treu, tadellos und all diese Attribute. Die dritte Frage, die die Offenbarung stellt, ist dann die, was werden wir eigentlich und was wird die Menschheit im neuen Himmel und der neuen Erde tun? Zwei Antworten kennt ihr als gute Christen. Natürlich werden wir Gott anbeten. Das ist das Zentrum von allem und Gott steht im Zentrum und darum dreht sich's. Und liebe Musiker, es ist schon auffallend, singen und musizieren ist extrem prominent im neuen Himmel und der neuen Erde. Deswegen unsere Vorstellung Orgelmusik, Klammer auf, woher die Orgel kommt, kann mir keiner erklären, weil das gibt's in der Bibel nicht. Okay, die Harfenmusik, das kriegen wir noch hin. Es gibt aber ein drittes, was die Offenbarung betont. Und das wird häufig entweder nicht verstanden oder überlesen. Denn die Menschheit wird im neuen Himmel und der neuen Erde den Schöpfungsauftrag, der Adam und Eva gegeben wurde, erfüllen. Erinnert ihr euch? Adam und Eva, ganz am Anfang, erstes Gebot, seid fruchtbar und mehret euch und herrscht über die Erde. Und jetzt wird das betont, dass das im neuen Himmel und der neuen Erde passieren wird. Guckt mal, Offenbarung 5, Vers 10. Und du hast sie für unseren Gott zu einem Königreich und zu einer Priesterschaft gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Und Offenbarung 22, Vers 5, keine Nacht wird mehr sein und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt denkst du vielleicht, das ist ja genauso langweilig. Ich will kein König sein, ich will nicht herrschen. Darum geht's nicht. Das ist der Schöpfungsauftrag. Die Menschheit im neuen Himmel und der neuen Erde wird weder ausschließlich Gottesdienst feiern, so wie wir das jetzt machen, noch permanent im Urlaub sein. Klammer auf, was bin ich dankbar dafür? Nach 2 Wochen Urlaub will ich zurück an die Arbeit. Ich will wieder was schaffen. Ich muss weg von dem Strand. Klammer zu. Wenn es hier heißt, wir werden herrschen, meint das, wir tun das, was der Mensch tun sollte. Führen, bebauen, bewahren, entwickeln, lernen, arbeiten und all das, was zu unserem Leben dazugehört. Merkt ihr was? Wenn du auf dieser Erde deine Arbeit erfüllend findest, wenn du richtig gern zum Arbeiten gehst, wenn du Gemeinschaft mit anderen genießt, wenn du Beziehungen liebst, wenn es dein Hobby ist, andere Menschen einzuladen zu dir nach Hause, wenn du begeistert Führungsverantwortung bei dir im Unternehmen übernimmst und was auch immer man jetzt noch dazufügen könnte, dann wird es all das im neuen Himmel und der neuen Erde auch geben. Genau das wird die erlöste Menschheit dort auch tun, aber ohne Rückschläge, ohne Frust, ohne Schwierigkeiten. Und das hat eine große Auswirkung auf die Frage, wie du morgen oder schon heute dein Leben im Hier und Jetzt lebst. C.S. Lewis hat mal folgenden Satz gesagt: Wer sich mit der Geschichte der Menschheit befasst, wird feststellen, dass die Christen, die am meisten für die gegenwärtige Welt getan haben, genau diejenigen waren, die am meisten über die zukünftige Welt nachdachten. Die Bibel gibt uns dieses Bild vom neuen Himmel und der neuen Erde doch nicht, damit wir uns vertrösten auf irgendwann, sondern damit das eine enorme Auswirkung auf unser Leben im Hier und Jetzt hat. Und wenn ich weiß, ich werde im neuen Himmel und der neuen Erde genauso arbeiten wie hier, genauso lernen wie hier, genauso führen wie hier, nur besser, nur vollkommener, nur vollendeter. Ich weiß nicht, was es mit dir macht, aber ich gehe dann morgen motivierter zur Arbeit. Motivierter in den Unterricht. Motivierter in die Leitungssitzungen, die meistens keinen Spaß machen. So ist das bei Leitungssitzungen. Aber das simple Bewusstsein, im neuen Himmel und der neuen Erde passiert das auch, gibt zumindest mir eine enorm große Hoffnung. Ein letzter Punkt. Die Neuschöpfung ist dadurch geprägt, dass eine vollkommene Menschheit an einem perfekten Ort in der vollendeten Gegenwart Gottes lebt. Wisst ihr, der Himmel auf Erden, der perfekte Ort, die vollendete Menschheit ist nur möglich, weil Gott in seiner vollendeten, aktiven Gegenwart da ist. Das ist nicht etwas, was wir als Menschen von uns heraus tun können. Das ist nicht etwas, was man durch politische Agenten irgendwie herstellen kann, sondern Gott durch sein aktives Wirken ist die Ursache dafür. Die gesamte Heilsgeschichte läuft ja darauf hinzu, dass Gott die Zustände vom Garten Eden wiederherstellen will, die Beziehung zu ihm, zum Mensch und zur Welt wieder heilen will. Und jetzt kennt ihr die biblische Geschichte ein bisschen. Das ist vor allem mit den Tempeln verbunden. In der Stiftshütte wohnt Gott im Allerheiligen. Im Tempel wohnt Gott im Allerheiligen. In Christus wird Gott in Person leibhaftig auf dieser Erde, kommt er auf diese Erde. Und in der Gemeinde als Tempel Gottes ist Gott erfahrbar. Und dann kommst du ans Ende der Heilsgeschichte und du staunst darüber, dass es in Offenbarung 21, Vers 22 simpel heißt: Einen Tempel aber sah ich dort nicht. Die ganze Heilsgeschichte ist der Tempel wichtig. Nur im neuen Himmel und der neuen Erde gibt es keinen. Warum? Denn Gott, der Herr, der Herrscher über das All, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und man hat vielleicht im ersten Moment den Eindruck, dass das ein Rückschritt ist, aber die Aussage ist die: Gott selbst ist der Tempel. Und wenn man dann zum neuen Jerusalem kommt und wenn man sich die Maße der Stadt anschaut, An der einen oder anderen Stelle habe ich das schon mal betont, dass eben das neue Jerusalem 2200 Kilometer breit, lang und hoch ist. Und der einzige andere würfelförmige Raum in deiner ganzen Bibel das Allerheilige ist und das neue Jerusalem den ganzen neuen Himmel und die neue Erde ausmacht, dann wird deutlich, Gott ist der Tempel und die ganze Welt, die ganze Existenz ist das Allerheilige, ist der Ort, wo Gott selbst wohnt. Und Leute, ich kann mir das ja nicht vorstellen, aber das wird alles verändern. An dem Tag wird Gott im Zentrum stehen und niemand wird ihm den Platz streitig machen. Wir lesen in Offenbarung 22, Vers 4, dass wir Gott sehen werden, von Angesicht zu Angesicht. Wir lesen, dass Gott meine Tränen abwischen wird. Vielleicht ist das nur ein Bild, vielleicht aber auch wörtlich gemeint. Wir werden von Gott in Sicherheit, in Geborgenheit und in Frieden wohnen. Wenn wir die Schönheit sehen werden, auch die Schönheit von Jesus sehen werden, wird es uns den Atem rauben. Und ihr Lieben, wisst ihr, was wir im neuen Himmel und der neuen Erde vor allem tun werden? Feiern, feiern, feiern. Das ist nicht zufällig, dass die Hochzeit von Himmel und Erde als Hochzeit beschrieben wird. Und jetzt denkt bitte nicht an eine deutsche Hochzeit, okay? Wir können nicht feiern. Also wir machen eine zweistündige Zeremonie, ja, bis das der Tod euch scheidet, ein bisschen übertrieben, dann ist das vorbei. In Israel hat man eine Woche Hochzeit gefeiert. Und das Bild für die Wiedervereinigung von Himmel und Erde ist, es gibt eine Party. Wir feiern. Warum? Weil Gott da ist. Weil Jesus sichtbar ist und weil wir in der vollendeten Gegenwart Gottes leben. Viele Christen haben irgendwie eine verkorkste Sicht vom Himmel. Irgendwas nicht wirklich Fassbares. Das ist eine Tragödie. Weil das führt zu drei Dingen. Erstens, deine Freude und deine Hoffnung auf den neuen Himmel und die neue Erde ist relativ gering. Du redest und denkst ganz wenig drüber. Zweitens, es entsteht ein fragliches Verhältnis zum jetzigen Himmel und der jetzigen Erde. Und drittens, das Ganze hat eine relativ geringe Relevanz für dein und mein Leben im Hier und Jetzt. Und deswegen kommt die Offenbarung und sagt, der neue Himmel und die neue Erde. Da lebt eine vollkommene Menschheit an einem perfekten Ort in der vollendeten Gegenwart Gottes. Und was wünschen wir uns mehr? Was sehnt sich dein und mein Herz nach was sonst als nach diesem Zustand? Was heißt das für dich und für mich? Lass mich vier Dinge zum Abschluss formulieren. Erstens, beschäftige dich mit dem neuen Himmel und der neuen Erde und lass dein falsches Bild korrigieren. Zweitens, bedenke, dass es eine starke Kontinuität zwischen der jetzigen und der zukünftigen Welt gibt. Überlege deshalb, wie du im Hier und Jetzt lebst, beziehungsweise wie du mit dir, deinem Körper und unserer Welt umgehst. Drittens, integriere die Erfahrungen von schönen Orten, erfüllenden Beziehungen, befriedigender Arbeit, leidenschaftlichen Hobbys, aufregenden Festen und so weiter in dein Glaubensleben. All das ist ein Vorschatten für das, was kommt. Und viertens, vergiss nie, nur durch die und nur in der Gegenwart Gottes werden dich all diese Dinge wirklich erfüllen. Ich liebe es, im Hier und Jetzt auf dieser Erde zu leben. Und gleichzeitig freue ich mich wie ein Kind auf den neuen Himmel und die neue Erde. Wisst ihr warum? Weil ich weiß, dass diese Erde und das Leben hier das Fundament ist für die neue Erde und das Leben dort. Und wenn wir so heute dritten Advent feiern, wenn wir so heute feiern, dass Jesus kommt und gekommen ist, und der nächste Schritt der neue Himmel und die neue Erde sein wird, dann glaube ich, hilft uns unsere Vorstellung vom Himmel wirklich, hoffnungsvolle, fröhliche und nach vorn blickende Menschen zu sein. Und dass das passiert, liebe Leute, dafür möchte ich beten. Ich bitte euch, dass wir aufstehen. Lieber Vater, wenn ich dein Wort lese, Herr, wenn ich in die Bibel schaue, dann wirft es mich um, wenn ich sehe, dass das eine zusammenhängende Geschichte ist. Herr, dann fasziniert es mich, dass du am Anfang Himmel und Erde schaffst und dann nicht einfach sagst, okay, schiefgegangen, Plan B, sondern dass du Jahrtausende dabei bist, den Himmel und die Erde und unsere gefallene Welt und wir als gefallene Menschen uns wiederherzustellen, uns zu erretten, uns zu erlösen und uns neu zu machen. Und Herr, wenn wir dann das Ende der Bibel lesen, wenn wir über den neuen Himmel und die neue Erde nachdenken, Herr, was ist das für eine unglaubliche Hoffnung, die du uns gibst? Und mein Gebet und mein Wunsch und meine Bitte an dich heute Morgen ist die: Herr, ich bete, schenk uns eine realistische Sicht vom neuen Himmel und der neuen Erde. Herr, schenk, dass wir uns damit beschäftigen und fragen, ist unser Bild, was wir aus Tradition, was wir aus Prägung, aus Biografie übernommen haben, ist das wirklich so, wie das die Bibel beschreibt? Und Herr, ich bete, dass wir hineingezogen werden, dass wir übermannt werden von diesem Bild, was Wirklichkeit wird, von einem Bild, wo du im Zentrum bist, wo deine Gegenwart alles bestimmt, Herr, von einem Bild, wo der Ort, die Schönheit vollendet und perfekt ist und wo wir als Menschen in Frieden mit dir, in Frieden mit dem anderen und in Frieden mit unserer Welt leben. Herr, ich bin dir so dankbar, dass dein Wort wahr ist. Ich bin dir so dankbar, dass die Heilsgeschichte nicht hier endet, wo es oft so zerrissen und so spannungsvoll ist, sondern dass sie dann endet, wenn es kein Tod, kein Leid, keine Träne, kein Schmerz und nur noch dich gibt. Herr, schenk uns diese hoffnungsvolle Zuversicht auf das Morgen. Und Herr, dann lass uns diese Woche so leben, wie wir leben sollen. Lass uns auf unsere Welt achten, lass uns auf uns selbst achten und lass uns all diese Dinge als Vorschatten für dich und für deine neue Erde nehmen. Danke, Herr, dass du an dein Ziel kommst und danke, Jesus, dass auch hier gilt, du hast schon überwunden als Löwe von Juda. Amen.